Heute in Lesart, der große Skeptiker. Arthur Koestler in einer gelungenen Biografie von Michael Scammell. Freiheit statt Stalinismus. Eine Erinnerung an Koestler, Gide und andere Zweifler. Und von Vernunft und Einbildungskraft. Moderne Wissenschaftler überprüfen den Kern des Erhabenen.
Zur Lesart begrüßt sie Sigrid Brinkmann. Die Zukunft wird rot, titelte die Wochenzeitung Die Zeit im Juni, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmete dem Franzosen Alain Badiou, der mit Platon und Mao für eine bessere Welt kämpft, eine ganze Seite. Badiou kam mit Antonio Negri und dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek zu einer Konferenz nach Berlin, um flammende Plädoyers für die Renaissance der Idee des Kommunismus zu halten. Denn nur der Kommunismus, so meinen die drei Stars des linken Denkens, mache es dem Individuum möglich, zum universellen Subjekt der Geschichte zu werden. Was das Individuum wert ist, erfuhr der Schriftsteller Arthur Koestler in den 30er Jahren auf schmerzhafte Weise. Seine Erfahrung mit dem Kommunismus fasste er so zusammen: Ein Individuum im Marxismus ist eine Masse von 1 Million, dividiert durch 1 Million. Es besitzt absolut keinen Selbstwert. Koestler trat 1938 aus der Kommunistischen Partei aus. Für ihn begann ein Leben auf der Flucht und im britischen Exil, das zur permanenten Bleibe wurde. 1983 starb Koestler dort den Freitod. Der amerikanische Publizist Michael Scammell hat die Memoiren sowjetischer Dissidenten herausgegeben, eine Solschenizin-Biografie verfasst und sich viele Jahre mit den verschlungenen Lebenswegen des schillernden Intellektuellen beschäftigt. Koestler repräsentiert für ihn den skeptischen Geist des 20. Jahrhunderts. Jetzt hat Scammell eine umfassende Koestler-Biografie vorgelegt. Moritz Schuller rezensiert.
Im Frühjahr 1940 schickt Arthur Koestler ein in großer Eile fertiggestelltes Manuskript an seinen Verlag in London. Koestler ist 35 Jahre alt, die französische Polizei jagt ihn, der Roman heißt Sonnenfinsternis. Wer sich nach dem brillanten Roman noch für den Kommunismus begeisterte, und davon gab es nicht wenige, tat es ohne Ausrede. Mit seiner fiktiven Behandlung der Moskauer Prozesse hat Koestler dem 20. Jahrhundert die Augen geöffnet. 7 Jahre lang war Koestler selbst Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen. Er hatte der Sowjetunion die Treue gehalten und war in Frankos Gefängnis nur knapp dem Tode entkommen. Nun war er Ex-Kommunist, ein Renegat. Und in London, wohin er nach der Internierung im südfranzösischen Le Vernet fliehen kann, war er gleich doppelt entwurzelt. Seine politische Heimat hatte er aufgegeben, seine neue englische war ihm fremd. Doch Darkness at Noon, so der englische Originaltitel, war der Wendepunkt in Koestlers Leben. Der Roman machte ihn berühmt und finanziell unabhängig. Die Veröffentlichung war, wie der Amerikaner Michael Scammell in seiner ausgezeichneten Biografie schreibt, ein Zenit.
Vielleicht wäre es besser für Koestler gewesen, wenn er in seinen 40ern gestorben wäre, wie seine Freunde Orwell und Camus, und ihm die Aura eines Märtyrers zugekommen wäre, statt seine Karriere mit Spekulationen über Astronomie, Evolution, Parapsychologie und jüdischen Rassentheorien zu beflecken.
Das verhätschelte und vernachlässigte Einzelkind jüdischer Eltern aus Budapest, das als englischer Snob mit einem Whiskyglas in der Hand starb, war sein Leben lang ein Bindungsloser. Koestler war ein Casanova der Ansichten. Sein Leben war eine Suche, die an jedem Ziel neu begann. Und immer war er auch ein Casanova, der wie ein Ertrinkender nach den Frauen griff.
Jeder neuen Eroberung wohnte das Versprechen nach Glück inne. Doch das Glücksgefühl währte niemals lange,
schreibt Scammell über den manisch-promiskuösen Koestler. Koestler war kein Skeptiker, wie ihn sein Biograf nennt, sondern ein Utopist. Koestler verkörpert wie kein Zweiter die Sehnsüchte und Aggressionen seines Jahrhunderts. Mit Budapest und Wien, mit Otto Weininger, Freud und dem Kibbutzleben in Palästina war er längst durch, als er wie ein Dandy im roten Fiat Cabrio durch Berlin fuhr und für Franz Ullstein Wissenschaftsreportagen schrieb. Die Revolution in Budapest hatte er erlebt und mit dem Luftschiff Graf Zeppelin den Nordpol überflogen. Er schlug Camus ein blaues Auge, teilte sich mit Walter Benjamin in Südfrankreich dessen Selbstmordpillen und schlief mit Simone de Beauvoir. Er nahm teil an Melaskis Kongress für kulturelle Freiheit in Berlin, schluckte LSD mit Timothy Leary und kämpfte in Großbritannien gegen die Todesstrafe. Er war ein moderner Nomade, der verstanden hatte, dass der Welt ihre Kontinuität abhanden gekommen war. Und doch prägte ihn nichts so sehr wie die 95 Tage Einzelhaft im Gefängnis von Sevilla, als er Zeuge von Hinrichtungen seiner Mitgefangenen wurde und, wie er schreibt, in der Erwartung lebte, ihr Schicksal zu teilen. Köstler, der im Auftrag der Partei in das Bürgerkrieg Spanien gekommen war, nimmt in dieser Todesgefahr seine Verbindung zu ihr als Belastung wahr. Hier in Einzelhaft versteht er, ja, er spürt geradezu die wahre Abhängigkeit des Gefangenen, schreibt Scammer.
Köstler dachte darüber nach, was Macht ausmacht. Er hatte nie daran geglaubt, dass eine Diktatur sich allein durch das Schwert durchsetzen könne. Er war dennoch überrascht festzustellen, wie groß die Rolle ist, die der Psychologie zukommt.
Dass ihm kurz nach der Entlassung aus dem faschistischen Gefängnis jemand von ähnlichen Erfahrungen aus sowjetischen Gefängnissen berichtet, erschüttert schließlich sein Weltbild. Auch dort war das einzelne Leben nur ein Mittel zum Zweck. Er war in Spanien zum Antikommunisten geworden oder, wie eine französische kommunistische Zeitung bald schrieb, zum Judas Köstler. Für Leszek Holakowski ist der Renegat noch immer ein Opfer des Stalinismus, weil er dem stalinistischen Weltbild des Entweder-Oder verhaftet bleibt. Doch Köstler war schon immer ein Mann des Entweder-Oder.
Was Köstler so anregend und oft so unerträglich macht, war eine Form von manischer Depression, die ihn zwischen dämonischer Freude samt übertriebenem Gefühl der eigenen Bedeutung und einer düsteren Ergebenheit schwanken ließ, zu der der chronische Selbstzweifel gehörte.
Ausdruck solcher Schwankungen war auch, dass Köstler plötzlich aufhörte, sich politisch zu äußern. Nicht einmal der Aufstand gegen die Kommunisten in Ungarn änderte daran etwas. Köstler ist, bei allem Erfolg und bei aller gesellschaftlichen Anerkennung, die er in seiner neuen Heimat Großbritannien erfuhr, einen einsamen Weg gegangen. Scammell hat dieses Leben großartig aufgeschrieben. Mit zurückhaltender Bewunderung und ohne die Kosten von Köstlers Bindungslosigkeit auszublenden. Er nimmt ihn gegen den Vorwurf in Schutz, die Frau des englischen Labour-Politikers Michael Foot vergewaltigt zu haben, verschweigt aber nicht Köstlers zur Härte neigende sexuelle Ausdrucksform. Seine zweite Frau sagt über Köstler, er liebt nicht, er projiziert seinen Selbsthass auf andere. Die Tochter, die er nie haben wollte, nahm er nicht einmal als erwachsene Frau zur Kenntnis. Für einen brillanten und hyperempfindsamen jungen Mann war ich erstaunlich dumm, wenn es um andere ging, sagte Köstler einmal über den jungen Köstler. Das traf auch auf den alten Köstler zu. Arthur Köstler war dem 20. Jahrhundert einen Schritt voraus, doch die intellektuellen und emotionalen Stürme, die in ihm tobten, waren dieselben, die auch dieses Jahrhundert erschütterten. Köstlers erstickter Aufschrei, wie er es einmal nannte, richtete sich gegen die Idee, dass das Ziel die Mittel rechtfertigt. Es ist der noch immer zeitgemäße, antitotalitäre Aufschrei eines Mannes, der so früh das Ende der Geschichte erkannt hat und der heute dennoch fast vollkommen vergessen ist.
Moritz Schuller über Michael Scammells Biografie. Sie ist in London im Verlag Faber & Faber erschienen. Der Titel lautet Köstler – The Literary Journey of a 20th Century Skeptic.
Wiederentdeckt.
Etliche namhafte Schriftsteller des 20. Jahrhunderts haben sich zeitweilig der kommunistischen Partei überantwortet und von der Idee eines neuen Menschen geträumt. Ein Titan sollte es sein, ein junger Riese, der die Werte des Gerechten und des Wahren verkörperte. Wie konnte es kommen, dass rebellische Geister sich ergaben und, wie der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy überspitzt formuliert, dieses Biafra des Geistes schluckten? André Gide reiste 1936 nach Moskau und notierte, »Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass die Idee der Freiheit ein großer Schwindel ist.« Leon Feuchtwanger antwortete auf Gide mit dem bissigen Text »Ein Ästhet in der Sowjetunion«. Gide sollte wenig später in das Gewand des Immoralisten schlüpfen. Feuchtwanger blieb den Genossen noch eine Weile treu und wurde, wie Arthur Köstler, Rudolf Leonhard, Walter Janka und einige andere deutsche Emigranten, im französischen Lager Le Vernet interniert. Mal in großen, mal in kleinen Schritten erfolgte die politische Desillusionierung. 1950 war der Kalte Krieg bereits eine Realität. Ein Buch, das seinerzeit im Zürcher Europa-Verlag erschien, erregte großes Aufsehen, denn es versuchte, eine Antwort zu geben auf die Frage, wie man an den Kommunismus glauben konnte. Ein Gott, der keiner war, so lautete der programmatische Titel des Buches, das Essays von Arthur Koestler, Ignazio Silone, André Gide, Louis Fischer, Richard Wright und Steven Spender versammelt. Jörg Barborowski hat es noch einmal für uns gelesen.
Was verbindet diese Autoren? Alle waren Kommunisten oder Sympathisanten des stalinistischen Kommunismus gewesen. Sie hatten die Verbrechen Stalins gerechtfertigt und sie hatten sich eingeredet, dass große Ideen und große Ziele jede Untat rechtfertigten. Wie konnte es dazu kommen? Koestler und Gide, Silone und Fischer hätten sich als Ausländer, die nicht in der Sowjetunion leben mussten, allen Denkverboten und Disziplinierungsversuchen der kommunistischen Partei widersetzen können. Und dennoch hatten sie als Intellektuelle die geistige Unfreiheit der Unabhängigkeit vorgezogen. Kommunist konnte nur werden und bleiben, wer den Zweifel in sich zum Verstummen brachte und Tag für Tag die Wirklichkeit widerlegte. In dieser Atmosphäre wird Zweifel gefährlich, wer zweifelt, wird diskriminiert. Man muss den Zweifel in sich zum Verstummen bringen, denn der Dissens ist das Ende der Unfreiheit und der Macht, auf der sie beruht. Nur der Glaube, so Arthur Koestler, habe den Zweifel in ihm über lange Zeit ersticken können.
Der Glaube ist ein wundersames Ding. Er kann nicht nur Berge versetzen. Er kann den Gläubigen auch überzeugen, dass ein Hering ein Rennpferd ist.
Niemand hatte diese Wahrheit besser verstanden als die Kommunisten selbst. Denn als das Buch erschien, beschimpften sie die Autoren als Faschisten und Knechte des Kapitalismus. Eine Wirklichkeit, die nicht in den Farben der stalinistischen Propaganda ausgemalt wurde, durfte es nicht geben. Aus diesem Selbstbetrug bezog die kommunistische Bewegung ihre Kraft. Das wäre für die Empörten nicht von Bedeutung gewesen, hätten Gegner des Sozialismus eine solche Wahrheit ausgesprochen. Nein, hier sprachen ehemalige Kommunisten und Sympathisanten der kommunistischen Bewegung, die Erfahrungen gegen den Glauben ins Spiel brachten und ihnen einen Spiegel vorhielten, in dem sie ihre eigene Verlogenheit besichtigen konnten. Schon immer haben Menschen davon geträumt, dass die Welt besser werden sollte. Aber nur für eine kurze Zeit, am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, haben Menschen es auch für möglich gehalten, dass alle Probleme der Menschheit für immer gelöst werden könnten. Zu ihnen gehörten auch Koestler, Gide und andere Intellektuelle, die ihre Gegenwart als eine tiefe Enttäuschung erlebten. Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, der eklatante Gegensatz von Arm und Reich und der Siegeszug des Faschismus in Europa überzeugte viele Intellektuelle davon, dass die liberale Ordnung versagt hatte.
Ich wurde bekehrt, weil ich reif dafür war und weil ich in einer sich auflösenden Gesellschaft lebte, die verzweifelt nach einem Glauben verlangte,
schreibt Arthur Koestler über seine Motivation, Kommunist zu werden. Der Kommunismus schien eine Antwort auf alle ungelösten sozialen Fragen zu sein, selbst für Zeitgenossen, die sich als Christen über das Elend empörten, in dem viele Menschen leben mussten, wie André Gide.
Ich erhoffte von diesem Unternehmen einen ungeheuren Fortschritt, einen Impuls, der die gesamte Menschheit fortreißen würde. Wenn man Zeuge einer solchen Wiedergeburt werden und sein Dasein weihen konnte, lohnte es sich wahrhaftig zu leben. Im Namen der zukünftigen Kultur machte ich im Innern entschlossen das Schicksal der Sowjetunion zu dem meinen.
Das alles wäre ohne Bedeutung gewesen, hätte es nicht die bolschewistische Ordnung in der Sowjetunion gegeben, die den jungen Männern das Gefühl gab, nicht allein zu sein. Die Bolschewiki erschienen ihnen als unverbrauchte Idealisten, die Großes im Dienst des Guten vollbrachten. Man konnte aus der Bedeutungslosigkeit des intellektuellen Daseins heraustreten und Mitglied einer mächtigen Bewegung werden, die von einem mächtigen Staat gelenkt wurde. Aus Worten konnten Taten werden. Für die Erreichung dieses Ziels waren die jungen Enthusiasten bereit, ihre Persönlichkeit auszulöschen, Lügen als Wahrheiten auszugeben und die Verbrechen der Bolschewiki zu rechtfertigen. Nachdem Koestler und Silone alle Brücken hinter sich abgebrochen und ihre bürgerliche Existenz gegen ein Leben in der kommunistischen Familie ausgetauscht hatten, konnten sie nicht mehr in das normale Leben zurückkehren. Am Ende war es nicht der Glaube an den Kommunismus, der sie dazu brachte, die Lüge anzubeten, sondern der Glaube daran, dass die Lüge das Opfer sei, das für den Zusammenhalt der Bewegung erbracht werden müsse. Silone schreibt,
Die Partei trat an die Stelle von Familie, Schule, Kirche und Kaserne. Alles, was nichts mit der Partei zu tun hatte, musste zerstört werden. Der psychologische Vorgang, der den einzelnen kommunistischen Kämpfer in zunehmendem Maße identisch mit dem ganzen Organismus der Partei werden lässt, gleicht aufs Haar den Mitteln, die von gewissen religiösen Orden und gewissen Kadettenanstalten angewandt werden und zeitigt fast die gleichen Ergebnisse.
Dieser Glaube zerbrach, als die Bekehrten mit der Wirklichkeit des bolschewistischen Projekts konfrontiert wurden. Köstler, Giet und die anderen waren schockiert, als sie sahen, in welchem Elend die Menschen in der Sowjetunion leben mussten. Es gab kein Land, in dem die Klassengegensätze schlimmer, die Privilegien der herrschenden Kaste größer gewesen wären. Kein Land, in dem Menschen in solcher Angst leben mussten wie in der Sowjetunion. Die Intellektuellen hatten ihr Unterwerfungsopfer umsonst erbracht. Und sie begannen, sich allmählich aus der selbstverschuldeten geistigen Unmündigkeit zu befreien. Welche Lehren lassen sich aus solchen Erfahrungen gewinnen? Auf diese Frage hat Köstler selbst eine Antwort gegeben.
Die Lehre, die man aus dieser Art Erlebnis zieht, erscheint, sobald man sie in Worte kleidet, immer im fahlen Gewand der ewigen Allgemeinplätze. Dass der Mensch eine Realität ist und die Menschheit eine Abstraktion, dass man Menschen nicht als Zahlen in einer politischen Gleichung behandeln kann, weil sie sich wie die Zeichen für Null oder Unendlich verhalten, die alle mathematischen Berechnungen aus den Fugen bringen. Dass der Zweck die Mittel nur innerhalb sehr enger Grenzen heiligt. Dass die Ethik nicht nur eine Funktion sozialer Nützlichkeit ist und Nächstenliebe kein kleinbürgerliches Sentiment, sondern die Gravitationskraft, die jede Zivilisation zusammenhält.
Jörg Barbarowski las noch einmal das Buch »Ein Gott, der keiner war«, in dem Arthur Köstler, Ignazio Silone, André Gide und andere ihren Weg zum Kommunismus und die Abkehr schildern. Der Essayband erschien 1950 in Zürich und wurde 2005 vom Europa-Verlag wieder aufgelegt. Und nun weitere Titel in kompakter Form.